freue mich, wieder einmal hier zu sein im Plus-Gottesdienst, den ich richtig cool finde. Und weiß jetzt nicht, wer mich noch nicht kennt. Also mein Name ist Reinhard Leistner. Ich bin hier in der Gemeinde auch im pastoralen Team und habe 4 wunderbare Kinder. Eins davon, die Älteste, sitzt hier auch irgendwo, die Celita. Und da bin ich ganz stolz, dass ich so eine tolle Tochter habe. Und 3 super Söhne, eine ganz klasse Frau. Und sind seit 6 Jahren hier in Velbert. Und mit euch hier unterwegs. CGV und alles, was dugehört. Super. Jesus im Alltag ist so das Überthema. Und ich glaube, wie ich mitbekommen habe, seid ihr in so einer Serie, ja? Weg, Wahrheit, Leben. Und jetzt geht es um die Wahrheit. Letztes Mal war die Dörte, glaube ich, hier vor 2 Wochen, hat über den Weg gesprochen. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, mal gucken, wie viel ich davon rüberkriege und wie der Herr mich jetzt so führt. Aber ich empfinde wirklich, dass Gott zu jedem von uns heute Abend sprechen möchte. Macht euer Herz weit auf, ich möchte kurz beten. Jesus, danke, dass, wie schon gesagt wurde, es geht jetzt nicht darum, dass wir einfach nochmal einen Gottesdienst besucht haben heute am Sonntag. Es geht darum, dass du uns besuchst, wie wir schon gesungen haben, so diese richtig wahren Lieder, pures Evangelium. Du bist groß, du bist für uns, du bist die Liebe in Person und du bist nicht irgendwo weit weg. Du sitzt auch nicht hier in den Reihen und denkst dir so, ja, ganz nett, sondern bist brennend wie ein Vulkan interessiert daran, dass etwas rüberspringt von deinem heißen Verlangen, uns in deinen Armen zu haben, uns an dich zu drücken, uns zu zeigen, dass du mit uns bist, an jedem Tag, bis an den letzten Tag und drüber hinaus. Amen. Habt ihr gewusst, dass Gott der beste Geschichtenerzähler ist? Gott liebt es, Geschichten zu erzählen. Er ist ein Storyteller par excellence. Gott erzählt in der Bibel Geschichte von sich, Geschichten mit seinem Volk, Geschichten mit dem Volk Israel, mit Menschen, denen er begegnet, die er geschaffen hat. Er erzählt viele Geschichten und er ist der Geschichtenerzähler. Ja? Er entwickelt die Storyline, den Plot, die Handlung. Er ist der sich entscheidet, wann kommt ein Charakter auf die Bühne. Er entwickelt auch böse Charaktere, ja? Mörder, Verbrecher, Feinde, das Feinde Gottes. Er entwickelt sie und er entscheidet, wann die auch wieder abtreten. Er ist der Herr der Geschichte. Es ist seine Geschichte. Amen. Und du bist ein Teil davon. Ich finde es ganz wichtig, dass wir verstehen, dass auch die Art und Weise, wie das Volk Israel durch die Wüste geführt wurde, ich glaube, da sind wir, glaube ich, gerade, oder seid ihr so als Plusgottesdienst gerade so dran, dass das auch etwas ist, was Gott ganz bewusst erzählt, jede Handlung, alles erzählt er ganz bewusst und entwickelt es, dass wir was daraus lernen über ihn, wie er ist. Und so sind wir jetzt so, können wir uns vorstellen, wie das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde. Dörte hat er davon erzählt, ja, ein Volk von Sklaven mit Sklavenmentalität im Kopf. Es ist einfacher, ein Volk aus der Sklaverei zu holen, als die Sklaverei aus dem Kopf rauszukriegen. Hat 40 Jahre gebraucht. Dann haben sie so richtig kapiert, was es heißt. Was heißt richtig? Aber dann waren sie doch so Volk Gottes geworden. Sie wussten eigentlich nicht viel. Sie wussten von diesem Gott, dass er halt der Gott ist ihrer Vorväter. Abraham, Isaak, Jakob. Ja, da hatten sie gehört, mit Abraham hat der Gott einen Bund gemacht, Bund der Beschneidung. Sie hatten gehört, wie Gott geholfen hat, wie Gott immer wieder eingegriffen hat, gegen Feinde gekämpft hat. Sie haben selber am eigenen Leib erlebt, wie Gott sie befreit hat aus der Sklaverei, durch das Rote Meer, gegen diesen mächtigsten Mann der Welt, nicht Donald Trump, ja, den Pharao besiegt vor ihren Augen, etwas, was keiner dachte. Und jetzt waren sie da in der Wüste, am Verdursten. Gott hatte sie wieder mal in einen Test geführt. Ja? Vor ein paar Tagen hatte die Erzieherin im Kindergarten meine Frau gefragt, also sie hat ein Kopftuch, sie fastet gerade, Ramadan, ja, Muslima. Ach, sie sind auch religiös. Ja, sehen Sie das auch so, dass das Leben ein Test ist? Meine Frau hat dann geantwortet, ja, ist auch ein Test, aber das ist nur ein kleiner Teil. Das Leben ist viel mehr. Das Leben ist dazu gedacht, dass wir in der Herrlichkeit Gottes leben. Und dann hat sie so erzählt, aber für Muslime ist das Leben wirklich ein Test und nichts als ein Test. Und so ist das einer der Bereiche des Volkes Israel, wo sie auch getestet wurden, wie sie reagieren. Und sie haben nicht sehr, sehr, sehr glaubensstark reagiert, im Gegenteil. Da steckte noch so viel altes Denken in ihnen. Sie haben gemurrt, gemobbt, gemockert, gemoppert, wie sagt man hier im Ruhrpott, gemeckert. Und sie wollten sogar Mose steinigen und sie waren richtig sauer und wollten eigentlich wieder zurück. Ich meine, wenn du am Verdursten bist, dann kommen schon Gefühle hoch. Ja? Ich habe das selber noch nicht so bewusst erlebt, aber wenn man so, ja, wenn man länger nichts gegessen hat, man wird gereizt, man wird, ja, da kann man schon einen Stein fliegen. Und Mose, der war dann total fertig, wandte sich an Gott und sagte, oh Gott, bitte hier, hol mich hier raus. Und Gott sagte, nimm diesen Stab, mit dem du das Rote Meer geteilt hast und ich schlag gegen diesen Felsen, ich werde auf dem Felsen stehen und es wird Wasser rauskommen. Und so war es dann auch. Und sie hatten wieder was zu trinken. Und dann lesen wir, wie Gott dem Volk Israel einen Bund macht aufgrund von Gesetzen, ja, aufgrund von 613 Gesetzen und davon zusammengefasst in 10 Gesetzen, 10 Geboten, die kennen wir alle auf diese Steintafeln und noch, als noch die Tinte auf dem Stein noch nicht getrocknet war, ja, oder der Meißel noch nicht zu Ende gehämmert hatte, brachen sie schon das erste Gebot, ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und sie konnten einfach nicht warten, 40 Tage da, Mose, auf diesem Berg, dieses Feuer, dieses Donnern, diese Blitze. Sie wollten eigentlich mit diesem fremden Gott da, also mit diesem schrecklichen Gott irgendwie nichts zu tun haben und machten sich ein goldenes Kalb. Und Gott hatte doch was ganz anderes vorgehabt. Er wollte, dass sie ein Volk des Eigentums sind, ein Volk von Priestern, ein Volk von Königen, ja, königliches Volk, das der Welt zeigt, wie gut geht es einem Volk, das Gott kennt und seine Gebote hält. Ja, und dann geht es weiter, dass Gott dann in seiner großen Langmut und Geduld dann wieder sagt, okay, noch eine Chance. Und so führt Gott dieses Volk 40 Jahre lang durch die Wüste. Das ist am Ende heißt, am Ende vom 4. Buch Mose, da heißt, sagt Gott zu Mose, ich habe euch jetzt 40 Tage durch diese Wüste geführt. Hat euch irgendwas gemangelt? Schaut mir eure Fußsohlen an. Eure Schuhsohlen, sorry. Sind die durchgelaufen? Nein. Euch hat nichts gefehlt. Ja, die hatten Manna, die hatten ja Fleisch zu essen, die hatten also die Wachteln, dann das Manna, dieses Brot und das Wasser aus dem Felsen und überall her. Und ihnen ging es gut. Und dann lesen wir diese Verse, wo es heißt, und ich setze vor euch Segen und Fluch. Und Segen, wenn ihr diese Gebote alle tut, dann werdet ihr gesegnet, ihr werdet nicht mehr krank werden. Jetzt im verheißenen Land, ihr werdet ernten und es gibt nie eine Missernte, es wird euch gut gehen. Und Fluch, ja, wenn ihr diese Gebote nicht haltet, dann werdet ihr die Pest kriegen und krank werden und es wird schrecklich sein. Und das Volk Gottes hat immer wieder gesagt, ja, wir werden es tun, wir werden es tun. Und wisst ihr, was der Haken an der Geschichte ist? Gott erzählt diese Geschichte nicht als Storyteller, um uns Menschen, um der Menschheit zu zeigen, ja, darum geht's nämlich. Ich gebe euch Gebote und ihr haltet die und alles wird gut. Ja? Gebote, einhalten, Gehorsam, gibt's Süßes. Nicht einhalten gibt's Saures, genau. Das war wohl der Bund, unter dem die Israeliten standen. Dass es sogar heißt dann, wenn sie nur ein Gebot nicht beachten, dann ist es so, als wenn sie alle Gebote nicht beachten. Und unter diesem Fluch standen sie wirklich. Aber das war eine Storyline von Gott selber, um zu zeigen, seht ihr, mit eurem alten Herzen könnt ihr diese Gebote gar nicht halten. Der erste Gebot ist gleich gerade gegeben, schon gebrochen. Und so heißt es eben auch am Ende vom 4. Buch Mose, ich habe euch so gut versorgt, aber ihr habt immer noch dieses alte Herz. Und dann fängt die Geschichte an mit dem neuen Bund. Sie entfaltet sich bis hin zum Messias, der sagt, ich habe euch einen neuen Bund in meinem Blut gegeben. Und über diesen neuen Bund, ihr Lieben, haben wir gerade gesungen. Dieser neue Bund mit einem starken Bündnispartner, der sagt, ich halte diese Gebote alle ein für euch. Jesus hat kein Gebot gebrochen, hat sie alle erfüllt für uns. Und jetzt geht es nicht mehr darum, dass ihr unter dem Gesetz lebt, dass es darum geht, die Gebote einzuhalten, sondern es geht darum, dass ihr in mir seid und ich in euch. Dass ich mein Gebot in euer neues Herz schreibe, denn jetzt habt ihr ein neues Herz. Ja, heißt es, dass es nicht mehr um Gebote geht, nicht mehr um Gesetze? Nein, im neuen Bund gibt es auch viele Gesetze. Ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib oder so. Gibt es schon im Alten. Aber dann hat Jesus nochmal gesagt, ja, wenn du schon den Gedanken hast, wenn du schon einer hinterher schaust oder wenn du schon etwas begehrst, Eifersucht hast im Herzen, das ist schon so, als wenn du das Gebot gebrochen hast. Und er setzt die Latte richtig hoch. Warum? Weil im neuen Bund haben wir ein neues Herz, frei von Sünde. Jesus hat die Sünde gebrochen. Im alten Bund, die hatten das nicht. Die waren noch gebunden von der Sünde. Da war das dann noch nicht so verschärft von Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, ja schön, Reinhard, gut, das haben wir alle schon mal gehört. Worauf willst du hinaus? Ich möchte dir zeigen, dass dieser neue Bund ein Bund ist der Kraft und ein Bund ist, der dir im Alltag wirklich etwas bringen soll, wenn du darin lebst. Und jetzt kommt die Krux. Jesus hat gesagt, wer neuen Wein in alte Weinschläuche gießt, was passiert dann? Dann wird der alte Weinschlauch zerplatzen, weil neue Wein ist ja, der gärt ja und so, der bewegt sich. Und dann wird beides, ja, dann wird, auch wenn du noch alten Wein drin hast, egal, alles wird verderben. Ja? Der neue Wein, der Weinschlauch, alles ist kaputt. Und ich habe eine Sache gelernt in meinem Christenleben. Sobald ich versuche, alten und neuen Bund zu mischen, geht nicht, verliere ich alles. Ich verliere die Freiheit, die Freude, die Ruhe, den Frieden, die Kraft in Christus verliere ich. Warum? Weil ich versuche, vielleicht irgendwo selber noch nachzuhelfen. Ja? Ich versuche, und so sind wir Menschen eben gepolt, habe ich was falsch gemacht, aber ich werde es in Ordnung bringen. Ja, ich kümmere mich drum, ich mache das. Wir sind so gepolt, dass wir wollen es selber machen. Ja? So wie Adam und Eva. Sie aßen von dem Baum, sie merkten, dass sie nichts anhatten und sie machten sich selber einen Lendenschurz mit Blättern. Das sind so Bilder im Alten Testament, die uns gegeben sind vom alten Bund, der Versuch, es selber gut zu machen oder von diesem menschlichen Versuch, es selber zu fixen. Und der Herr sagt, wenn du nur versuchst, ja, du lebst im neuen Bund, aber du holst dir irgendwas vom alten Bund noch mit rein, aus dem Gefühl, ja, jetzt habe ich hier für den Plusgottesdienst jeden Abend gebetet, jetzt wird es bestimmt gut, ja. Jetzt muss ja Gott mich segnen, weil ich habe ja gebetet. Oder jetzt habe ich dies und jenes gemacht, habe nicht mehr diese dummen Sachen gemacht, jetzt muss mich Gott segnen. Wenn du versuchst, in dem alten Bund zu leben, geht die ganze Kraft flöten, auch vom neuen Bund. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das Alte Testament heißt nicht alter Bund. Neues Testament heißt nicht automatisch neuer Bund. Das ist halt so gegeben worden von Menschen, ist nicht von Gott inspiriert. Ich finde sowieso, das Wort Altes Testament ist unpassend, weil du im Alten Testament ganz viele Bilder hast auf den neuen Bund. Überleg doch mal, Jesus, aus welcher Bibel hat er gepredigt? Aus welcher Bibel hat Jesus den Jüngern erklärt, dass er Messias kommt, dass er leiden wird, dass er sterben wird und auferstehen wird und dass er wiederkommen wird? Alles aus dem Alten Testament, aus den jüdischen Schriften, sagen wir mal. Ja? Das war alles da drin. Was haben die Apostel gemacht? Was hat Paulus gemacht? Wie haben die ganze damalige Welt evangelisiert? Hatten die das Neue Testament in der Hand gehabt? Nein, natürlich nicht. Das ist erst im Laufe entstanden, auf diesen ganzen Missionsreisen und so. Nein, sie hatten das Alte Testament in der Hand. Und sie haben den neuen Bund gepredigt. Deswegen, wenn du sagst, das Alte Testament ist nichts für mich, ich bin ein neutestamentlicher Christ, pass auf. Du musst unterscheiden zwischen Alten Bund und Neuen Bund und Alten Testament und Neuem Testament. Übrigens, so neu ist das Neue Testament gar nicht, ja? Ich meine, wenn Paulus irgendwas den Korinthern gesagt hat, dann war das vor 2000 Jahren, ja? Wo ist da der Unterschied? Als wenn, David den Hebräern irgendwas gesagt hat vor 3000 Jahren. Beides war ewig lange her. Ja? Du musst verstehen, die Bibel ist nicht zu dir geschrieben, sondern zu den Korinthern, zu den Israeliten, zu den Römern, aber nicht zu den Felbertern oder Krefeldern oder wo kommt er noch her? Sondern die Bibel ist für uns geschrieben. Amen. Die ist, wo kommt sie noch her? Habe ich doch gesagt, zu den Krefeldern, zu den Felbertern. Die Bibel ist für uns geschrieben, aber nicht zu uns. Deswegen entstehen manchmal verrückte Sachen, wenn Leute das nicht unterscheiden können. Ja? Die sagen dann, die Frau, das steht in der Bibel, darf nicht den Mund aufmachen, ja? Oder darf nicht lehren oder darf nicht predigen. Und was erlauben wir dann gleichzeitig? Dass Frauen Lieder schreiben und wir die Lieder singen, die uns als Ohrwurm hängen bleiben und viel mehr Kraft haben und viel mehr Theologie in unserem Kopf bewirken, als jede Predigt schafft. Ja? Aber von Frauen geschrieben, und da haben wir dann kein Problem. Das ist doch total verdreht, oder? Überleg doch mal, wie oft argumentiert wird. Ja? Da ist einer sein Hamburger und sagt, also Tätowierungen sind aber in der Bibel sind aber nicht erlaubt. Ja? Und isst Schweinefleisch. Ja, da darfst du aber auch kein Schweinefleisch essen. Ich bitte dich, ja? Wenn du nach dem alten Bund lebst, dann geht Tätowierung nicht, dann geht Schweinefleisch nicht und so viele andere Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Heißt nicht, dass ich jetzt sage, ja, lass dich tätowieren ohne Ende. Irgendwann bist du alt und runzig, dann schaut der Adler auch nicht mehr so schön aus. Aber es ist eine Sache. Aber es ist keine geistliche, religiöse Sache. Lasst uns doch wirklich jegliche Religiosität, ja, wo wir denken, das ist jetzt fromm, wenn ich das jetzt einhalte, weil es in der Bibel steht. Hau das über den Haufen. Wir müssen die Prinzipien erkennen. Wir müssen verstehen, was ewig für uns, was ewig gilt für das Volk Gottes. Und nicht, was halt in der Bibel steht. Wir müssen wirklich verstehen, wie wir die Bibel auslegen. Und das ist natürlich eine Reise. Das kann ich auch in einer kurzen halben Stunde hier auch euch leider nicht alles so gut erklären. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber wichtig ist für uns heute Abend, dass wir verstehen, Gott ist 100% für dich auf deiner Seite. Denn du bist im neuen Bund. Wenn du im neuen Bund bist, wenn du in Christus bist, das meine ich jetzt die Voraussetzung. Wenn du nicht drin bist, möchte ich dich bitten, dass du dich beeilst, da reinzukommen. Denn Gott ist eben auch ein verzehrendes Feuer und er ist heilig und er muss Sünde strafen. Er muss das tun, aus Grund seiner Heiligkeit. Wer aber in Christus ist, dessen Sünde ist schon gestraft am Kreuz. Deine vorherige, deine jetzige und deine zukünftige Sünde ist schon am Kreuz bestraft. Die muss nicht mehr bestraft werden, versteht ihr? Wir haben manchmal noch so religiöse Gedanken im Kopf, vielleicht ihr nicht. Vielleicht spreche ich es nur zu mir selber, dann betet für mich einfach ganz viel jetzt. Ja, wo wir denken, ist Gott nicht vielleicht doch ein strafender Gott? Ist er vielleicht nicht doch ein zorniger Gott? Immerhin steht es ja in der Bibel. Lass uns doch mal nochmal reinschauen. Also, nächste Folie heißt Gott ist gut, sofern ich weiß. Ja, genau, die meinte ich. Ja, Gott ist gut, Englisch. Also da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn, also das ist jetzt nach dem goldenen Kalb, ja, hat Mose gesagt, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deinen Charakter sehen. Ich möchte wissen, wer du wirklich bist. Und dann heißt es hier, Und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh. Also der Herr selber, ja, hat gesagt, wer er ist, hat seinen Namen offenbart. Ich bin, der ich bin. Ich bin Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Jetzt denkst du dir, oh, klingt wunderbar. Aber siehst du, Reinhard, da steht doch was doch von zornig. Ja, ja, da steht auch, dass da am Ende dann ja doch, ja, warte mal, was steht da? Langsam zum Zorn. Naja, gut, langsam, aber naja, Reinhard, wenn du mich kennen würdest, irgendwann muss Gott da auch mal reinhauen, weil ich es einfach nicht blicke und weil ich einfach das nicht so leben kann als Christ, wie es immer gepredigt wird. Und ich glaube, Gott ist doch zornig und ich glaube, mein Schnupfen oder mein kaputter Rücken, das ist wahrscheinlich doch eine Strafe von Gott und so. Ja, und solche Gedanken kommen und das klingt jetzt vielleicht lustig, aber es ist eigentlich gar nicht so lustig, weil es immer wieder dieser Zweifel kommt. Und dieser Zweifel ist so ein bisschen wie dieser alte Weinschlauch, wo du dann auch das verlierst, was eigentlich im neuen Bund uns gehört. Wisst ihr, wenn Gott mit uns einen Bund macht, als stärkerer Bundespartner, der eigentlich nur sagt, meine Aufgabe ist, den Bund einzuhalten, und deine Aufgabe ist, dran zu bleiben, dich dran zu hängen, ja, angefropft zu sein wie der Zweig oder die Rebe im Weinstock, ja, so dran zu bleiben, drin zu bleiben, in Jesus zu bleiben, das ist deine Aufgabe. Deswegen sind wir heute Abend hier. Wir wollen ja dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, zu reinigen, ja, da wo einfach Verwirrung ist, da wo einfach Vermischung ist, da wo wir nicht richtig festhalten, wo wir losgelassen haben, das soll wieder so richtig fließen, der Saft. Amen. Da soll wieder so richtig Freude und Friede und Kraft und all diese Dinge reinkommen, die uns gehören mit Christus. Alles andere ist eine Lüge. Natürlich wirkt sich das nicht immer gleich sofort in Gefühlen aus, aber Friede ist definitiv auch ein Gefühl. Auch wenn es dir schlecht geht, du kannst innerlich spüren, wow, Gott ist da, Gott ist für mich. Und Gott möchte dir diese ganze Zweifel, dieses, ach, ist nicht vielleicht doch und so, er möchte das rauspusten aus deinem System. Hat er jetzt da, vielleicht doch, ja, ist doch eigentlich komisch, ja. Gott sagt, ich will das alles vergeben. Alles, nochmal den Vers, ja, alles will ich vergeben und nicht mehr dran denken. Und dann kennen wir die Verse, ja, ins tiefste Meer schmeißen. Und dann steht dann, ja, aber ich lasse das nicht ungestraft, wenn jemand die Sünden der Väter und so weiter. Lasse ich nicht ungestraft. Ja, straft er jetzt doch? Ist Gott doch ein strafender Gott? Ich kann dir sagen, dieser Vers betrifft nur die, die diesen Bund ablehnen. Die sagen, mit dem Bund will ich nichts zu tun haben. Ich regle das selber. Ich kriege mein Leben selber auf die Reihe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand out of his right mind, ja, würde ein Engländer sagen, also jemanden, der bei klarem Verstand ist, diesen wunderbaren Bund ablehnen würde, den Gott einem anbietet. Gerade jetzt hier in einem so einem Setting als Gottesdienst oder als Plus-Gottesdienst noch dazu. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Macht doch keiner, oder? Diesen wunderbaren Gott abweisen. Wenn es aber dann doch einer tut, dann bleibt Gott nichts anderes übrig. Und mit gebrochenem Herzen wird er mit ansehen, wie du die Konsequenz dieser schrecklichen Entscheidung tragen musst, dass Sünde gerichtet wird und dass du unters Gericht kommst. Nur dann, wenn du nicht an Jesus dran bist. Wenn du Jesus hast als Religion, als Anhängsel, als eine fromme Leistung, bringt es dir nichts. Wenn du den Bund ablehnst, indem du sagst, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, bei mir, ich habe schon so gesündigt, dann kommen manche Leute auf die Idee, ich habe Sünde gegen den Heiligen Geist getan, die kann man gar nicht vergeben. Also bei mir geht es gar nicht mehr, ich habe es ja schon versucht, habe auch schon beten lassen von Reinhard Bonke und von Reinhard Leistner und allen Reinhards dieser Welt, hat nichts gebracht. Und dann sagst du dir, ich bin halt ein elender Sünder, klappt nichts mehr. Dann sage ich dir, hast es nicht kapiert. Römer 8, Vers 1 sagt doch, für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Ich meine, schau dir mal diesen Gott an. Geht's noch besser? Der das alles vergibt, das alles vergisst. Für den das Sünde gar nicht das Thema. Hat er alles in diesem neuen Bund schon? Deswegen, wisst ihr, manchmal gibt es Lieder. Bin so froh, dass wir heute keins von diesen Liedern gesungen haben. Und ich habe die auch schon hier länger nicht mehr gehört. Aber es gibt manchmal Lieder, die gehen dann so, wasch mich, Herr, wasch mich, Herr, wasch mich rein, so 100 Mal. Und du sagst dir, das ist der alte Bund. Im neuen Bund bist du reingewaschen in Christus. Wenn du zweimal betest, Herr, bitte vergib mir, Herr, bitte vergib mir. Und du betest dann nicht sofort, danke, dass du mir vergeben hast in Christus. Dann bist du im alten Bund denken. Denn im neuen Bund brauchen wir Gott nicht anwinseln oder anflehen, dass er uns vergibt. Er hat uns vergeben. Das ist Vertrag des neuen Bundes. Wobei, neuer Bund ist kein Vertrag, ist ein Bund. Das ist Teil des Bundes, des Bundschlusses, die Vergebung. Da müssen wir nicht drum bitten. Wenn du einmal drum bittest, ist es ein Ausdruck dessen, dass du Vergebung brauchst und dass es nicht irgendwas ist, was dir zusteht, so nach dem Motto, Sünde interessiert mich nicht. Das ist schon okay, wenn wir mal sagen, Herr, bitte vergib mir, das war echt ja, SCH, dass ich jetzt das gemacht habe. Das ist schon okay. Aber wenn du dann nicht gleich sagst, Herr, und ich danke dir, dass du mir vergeben hast, dann wühlst du doch rum in deinem Selbstmitleid und dann denkst du noch, was für ein schlimmer Sünder du bist und dann bist du schon wieder da, wo unser Feind uns haben möchte. Nicht in unsere Position. Wisst ihr, das ist die nächste Folie, glaube ich, heißt, wer bist du? Nee, die war vorher. Okay. Wer bist du? Das ist wirklich die Frage. Wirklich die Frage, die du heute Abend nochmal neu beantworten darfst. Wer bin ich eigentlich? Denn Gott schließt seinen Bund mit dir nicht aufgrund von einem Gesetz, irgendeinem Teil, was du gut gemacht hast. Jo, gut gemacht, 100 Punkte, du hast hier in die Gemeinde, bist reingeboren worden, hast schon mal Pluspunkte. Und gut gemacht, du warst bei BU mit dabei, bist eingesegnet. So, ich glaube jetzt, du bist sogar noch getauft. Jo, dann gilt für dich sowieso der neue Bund. Ja? Nee. Er schließt den Bund mit dir aufgrund dessen, wer du bist. Er tritt in eine Beziehung mit dir aufgrund dessen, wer du bist in Christus. Wer du bist in Christus. Und das sind wir alle gleich. Wenn wir ihn anerkennen, wenn wir an ihn glauben, sind wir alle gleich. Wir sind Kinder Gottes, wir sind adoptiert, wir sind Teil von ihm. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie deine letzte Woche aussah, egal, was du gerade denkst, wenn du ihn bekennst als deinen Herrn, dann sagt er sogar, ich bin das Haupt, ich bin der Kopf, du bist der Arm von mir aus, du bist dran gewachsen, du bist ein Teil davon. Dieser Bund gilt für ewig. Nochmal den Bibelvers, ja? Auf Generationen, 1000 Generationen werde ich dir vergeben. Das ist etwas, was ich dir heute Abend noch mitgeben möchte. Wenn du Jesus im Alltag erleben willst, dann musst du Jesus kennen, was ist sein Charakter. Wenn du Gottes Wort verstehen willst, dann musst du Gottes Wort so lesen, dass du den Charakter Gottes kennst. Mose wollte den Charakter kennenlernen, hat gesagt, bitte zeig mir deine Herrlichkeit, weil die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter, ist sein Wesen. Die Herrlichkeit Gottes ist, dass sein Wesen unveränderlich ist. Es war genauso wie gestern, wie heute und es wird auch so sein wie morgen. So ist Gott, unveränderlich in seinem Charakter. Wow, er ist barmherzig. Barmherzig bedeutet so viel wie, ich habe es mal aufgeschrieben hier aus dem Hebräischen, da gibt es natürlich viel mehr Wortbedeutungen, zärtlich, mitfühlend, ja, so wie Jesus umgegangen ist mit den Menschen, mitfühlend, er konnte doch an keinem vorbeigehen, der irgendwo gelitten hat. Der geht doch nicht an dir vorbei, der sieht doch genau, wie es dir heute Abend geht. So barmherzig, zärtlich, gnädig, ein anderes Wort für gnädig ist, ich bin jetzt hier immer noch bei Vers 6, ja, in der Mitte, ist, das Wort gnädig aus Hebräischen ist eigentlich nicht so leicht zu übersetzen, aber man könnte sagen freundlich. Wenn du im Alltag immer weißt, dass Gott immer freundlich ist, immer dir freundlich zugewandt, dass wenn du einen kurzen Blick auf sein Gesicht hast, dann siehst du ihn strahlen, siehst du ihn dir zuzwinkern, dich ermutigen und sagen, yes, weiter, weiter, wir schaffen das. So ist Gott. Geduldig, eben nicht langsam zum Zorn, dann kommt dann doch der Zorn. Nein, hier ist der Fokus auf geduldig. Ja, ich sag mal so, stell dir vor, ein Löwe, und da ist ein kleiner Affe davor mit dem Stock und haut dem Löwe immer auf die Schnauze. Der Löwe könnte einmal den Affen so wegwischen mit seiner Pranke und der Löwe sitzt nur da und lässt es einfach gefallen. Er ist geduldig, egal wie sehr du schon einen Lebensstil führst oder überhaupt dich so verhältst, dass es Gott wehtut. Du wirst ihn nicht schnell zum Zorn kriegen. Er ist geduldig. Du kannst auch rebellisch sein, wie du willst. Er wird nicht gleich sagen, Tür abgeschlossen, kommst nicht mehr rein. Reich an Gnade. Zärtlich. Die Kinder, die Prostituierten, die haben sich so angezogen gefühlt von Jesus. Wenn du das nicht glaubst, weil Religion dir die Ohren verstopft hat, dann kannst du auch im Alltag Gott nicht vertrauen, dass er dir hilft. Du musst Gottes Wort mit seinem Charakter verbinden, damit du auch dieses Vertrauen hast, seinen Verheißungen zu glauben. Ich bitte dich, lege religiöses Denkmuster ab. Religion verzerrt den Charakter Gottes, macht ihn irgendwie zu einem zornigen Gott, der er ist, nicht ist. Er ist barmherzig, er vergibt. Jetzt habe ich die Worte Schuld, Unrecht und Sünde nochmal hebräisch nochmal so ausgearbeitet. Er vergibt Perversionen, Verdorbenheit und Rebellion. Halleluja. Und wer dann würdest du sagen, nö, will ich nicht? Sagst du das dann? Nö, will ich nicht. Den Bund will ich nicht. Sagt doch keiner. Aber wenn du es vermischt mit dem Versuch, da noch dir selber noch zu beweisen, aber ich bin ja auch noch gut und ich mache jetzt etwas, wo Gott mich jetzt segnen muss, weil ich was gemacht habe, hast du dir das alles verdorben, dann platzt der Weinschlauch und du verlierst auch das Gute. Ich habe noch so viel auf dem Herzen, ich habe noch ein paar Minuten für euch. Ja? Ja, ihr habt noch ein paar Minuten für mich, meine ich. Ich habe auch ein paar für euch. Amen, ja? Seid so still, aber ihr seid da. Gut. In diesem Charakter Gottes zu ruhen, das ist unsere Aufgabe. Charakter Gottes zu ruhen. Gott ist unveränderlich. Schaut mal, das Interessante ist ja, ich habe das mal von Graham Cook gehört, wer ihn kennt. Gott ist ja in seinem Charakter unveränderlich. Er ist in seinem Charakter berechenbar, vorhersehbar, weil er sich einfach nicht ändert. Ja, ich kann mich hier vorbereiten für eine Predigt und damit kämpfen und denken, oh Gott, wie kommt es an? Aber ich weiß eins, Gottes Charakter ist hier für euch da und er möchte euch freundlich begegnen. So, in seinen Handlungen, ja, in dem, wie er handelt, da ist er unberechenbar. Das ist der Spannungsboden. Da ist Gott unberechenbar. Da können wir nicht Gott festnageln. Ja, Gott, du handelst so, wie du gestern gehandelt hast, handelst du auch heute und auch morgen. Da ist er einfach Gott. Ja, da hat er dem Mose gesagt, so und jetzt, beim zweiten Mal, und jetzt sprich zum Felsen. Und was macht Mose? Ja, Gott hat gesagt, letztes Mal, ich soll den Felsen hauen, hau ich auch wieder drauf. Kam zwar Wasser raus, aber das war Eintrittskarte zerrissen für gelobte Land, ja. Wegen der Sache kam Mose nicht ins gelobte Land, weil er nicht auf Gott gehört hat. Alter Bund, ja, alter Bund. Da gab's eine dicke Konsequenz. Gott ist da also überhaupt nicht langweilig. Er ist immer spannend. Wir wissen nicht, was er gerade tut, aber er macht immer tolle Sachen, auch heute Abend. Ganz spannend. Vielleicht macht er etwas, was er noch nie gemacht hat hier. Amen. Und das Interessante ist, dass wir Menschen genau andersrum sind. In unseren Beziehungen, ja. Da sind wir einfach unvorhersehbar, ja. Da sind wir heute mal nett zu dem und zur gleichen Person sind wir 3 Tage später, weil wir gerade schlecht gelaunt sind, richtig ruppig, unhöflich, ja. Also wir sind dann richtig unzuverlässig auch in unseren Beziehungen, in unserem Charakter, ja. Dann sind wir mal so richtig überschwänglich nett und am nächsten Tag laufen wir an der Person vorbei, grüßen nicht. So sind wir Menschen. Aber in unserem Verhalten, das ist total verrückt, da sind wir unglaublich vorhersehbar und auch teilweise richtig langweilig. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt am gleichen Platz sitzt, wo vor 2 Wochen. Oute dich, okay. Unglaublich langweilig, vorhersehbar. Wir machen immer das Gleiche, reden immer das Gleiche, die gleichen Themen und trauen uns nicht mal, auch mal so ein bisschen anders zu denken, uns mal anders zu orientieren, mal ein bisschen rauszukommen aus uns selbst. Ja, meine Oma, gut, die ist, also steht das Uroma, die ist jetzt auch schon 103 Jahre alt. Aber seitdem ich die kenne, hatte immer das gleiche Thema. Ja, damals war alles besser. Und heute Jugend ist verwöhnt. Und die Leute fahren ja 3-mal in Urlaub. Und es geht ja gar nicht. Früher ging das überhaupt nicht. Immer das gleiche Thema. Und vor kurzem habe ich sie wieder getroffen, das gleiche Thema. Ich will meine Oma jetzt nicht für euch entblößen, aber so sind wir Menschen eben allgemein. Wenn man halt älter wird, wird es noch ein bisschen krasser. So, und deswegen habe ich euch noch etwas mitgebracht, sowas Praktisches jetzt. Was Praktisches, Jesus im Alltag. Schluss mit Aber, der Andreas Boppert, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der leitet Campus für Christus für den ganzen deutschsprachigen Raum. Der hat da vor kurzem in der Zeitschrift Dran, wer abonniert Dran von euch? Was Cooles geschrieben, er hat gesagt, Lasst uns doch mal ein Challenge machen, ein Challenge, um dafür zu sein, für etwas zu sein und nicht immer gegen zu sein. Hör doch mal auf, wenn irgendeiner was sagt, wo du nicht übereinstimmst, dass du dann sofort sagst, ja, aber. Ja? Als ich meine Angie kennengelernt habe, ich meine, die ist ja britisch erzogen worden, das hat die total gestört. Und da wurde es mir erst bewusst, wie oft ich ja, aber gesagt habe. Hoffentlich sage ich das nicht mehr so oft. Er sagt, wenn wir wirklich diese Gemeinschaft, und das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch eine Gemeinschaft sein von Menschen, die sich gegenseitig so wertschätzen, so akzeptieren, wie wir sind, dass wir authentisch ich selbst sein kann. Ja? Ich habe vor kurzem beim Teenie-Mädchen im Zimmer geschaut, der hat auf ihre Tür geschrieben, aber erst wenn du die Tür zumachst und von innen drin stehst, steht, hier ist mein Zimmer und nur hier kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Kannst du das auch sein in der Gemeinde? Oder musst du irgendjemand sein, wo du denkst, andere erwarten, dass du so bist oder wie du halt gerne wärst? Aber das hat nicht die Salbe und die Kraft, die Gott möchte. Gott möchte, dass wir echte, hingegebene, ehrliche Beziehungen leben, hier in der Gemeinde und in Krefeld auch und wo du auch immer du bist, die aber gekennzeichnet sind von einer großen Wertschätzung. Und er schreibt hier, dass wir also einander zugewandt bleiben, dass wir versuchen zu verstehen, zu lernen, dass wir miteinander und füreinander kämpfen und nicht die Augen vor Unterschiedlichkeit verschließen, Dinge schönreden oder Aspekte, die wir nicht gutheißen, einfach verschweigen. Sondern er sagt, wir brauchen eine unerschütterliche Basis für Vertrauen innerhalb unserer christlichen Kreise. Sonst machen wir uns alle etwas vor. Wo wir einander wahrnehmen, wo wir authentisch sein können und wo keiner von uns hier Angst vor Ablehnung haben muss. Ich habe ganz laut Amen gehört, aber so ganz still bei euch im Herzen. Und da gibt es also, gibt's so 9 Punkte, ich sage euch nur ein paar, könnt ihr selber nachlesen. Betrete Neuland, 1. Punkt. Suche ganz bewusst Situationen, das ist vielleicht mal eine Challenge für diese Woche. Suche Situationen, Orte auf, die dir fremd sind. Das kann ja schon mal einfach nur ein paar Schritte weiter sein, dass du in der Pause oder an der Uni oder am Arbeitsplatz mal mit Leuten redest, mit denen du sonst nicht redest. Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Aber jetzt spricht er speziell für Christen, ja? Weil selbst wir Christen in Deutschland mittlerweile schon wieder so Gruppierungen machen. Ja, der ist so und der ist so und der ist so und den mag ich nicht, weil er so ist. Ja? Er sagt, der Austausch mit andersdenkenden Christen weitet den Horizont. Entdecke Christus im Gegenüber, selbst wenn dieses Gegenüber komisch ist und anders riecht und anders aussieht. Ich meine nicht dich, ja, du riechst gut. Aber schreibt er jetzt, kann nichts dafür, ja? Ja, frag deine Frau, die kann dir dann. Denn es kann sein, dass, oder ganz sicher, pulsiert auch Christus in dieser anderen Person. Wow, wenn Jesus bereit ist, in dieser Person zu leben, dann gibt es irgendwas zu entdecken. Ja? Suche aktiv nach dem Verbindenden, nicht nach dem Trennenden. Nach Trennenden, das finden wir automatisch und können uns dann darüber eifern. Sprich dem anderen den Glauben nicht ab, nur weil er Gott anders erlebt als du. Vielleicht ist auch seine Kultur oder wie er aufgewachsen ist, eben auch anders als deine. Eine andere Person zu lieben, setzt kein gleiches Denken voraus oder auch keinen identischen Glauben. Lerne aus jeder Begegnung. Früher war das ja so im Zeitalter der Vernunft und des Verstandes, wenn ich es nicht verstehen kann, dann existiert es nicht oder ist nicht richtig. Heute ist der Zeitgeist ja ein bisschen anders. Er sagt, wenn es sich richtig anfühlt, dann muss es auch richtig sein. Und Gott steht über beiden, Verstand und Gefühl, Verstand und Herz. Der lässt sich mit beidem nicht vollständig erfassen. Ja, mit dem Verstand können wir Gott lieben und ehren, mit dem Herzen auch, aber es reicht noch nicht. Und das hält uns demütig. Und das hält uns auch im Umgang mit anderen Menschen und anderen Meinungen demütig, dass wir uns nicht erheben und sagen, ich habe Gott so erkannt und so muss jetzt Gott sein. Natürlich brauchen wir auch in unserem Glauben ein klares Bekenntnis, nicht Wischiwaschi. Ja, ist alles okay für Christen, können alles machen. Nein, nein, ein klares Bekenntnis. Aber immer noch haben wir als höchstes Gebot das Gebot der Liebe und nicht das Gebot der Rechthaberei. Richten ist das Amt, das Christus zukommt. Und wie in jeder Beziehung gilt, du kannst dich immer entscheiden, Recht zu haben oder einen schönen Tag. Okay, jetzt war das der Challenge. Jetzt komme ich zum Schluss und zeige euch noch einen 2-minütigen Trailer. Jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen zurücklehnen und die Sachen sacken lassen, die ich gesagt habe. mit dem Stichwort Relentless. Genau, stopp, bevor du den spielst, eine Sekunde bitte. Es geht hier, also hat irgendjemand von euch den Kinofilm Beautiful Boy gesehen? Keiner. Gut, dann ist es ja kein, also wäre es jetzt ein Spoiler für alle. Okay, kein Problem. Es geht hier um einen sehr engagierten Vater, David heißt er, wird von Steve Carell gespielt, der plötzlich feststellt, dass sein Sohn Nick drogenabhängig ist, Meth-abhängig. Und er hatte eine super Beziehung zu seinem Sohn. Also als der Sohn jung war, die waren so das beste Team. Ja? Da war eine heile Welt, wo der Vater auch seinen Nick so unendlich geliebt hat. Und Nick war auch ein ganz aufgeweckter, liebenswerter Junge. Aber irgendwie war da ein schwarzes Loch in seiner Seele und er hat es immer gestopft mit Drogen und hat sich immer mehr entfremdet, sodass auch der Nick zu einem Menschen wurde, der seinen eigenen Vater belogen hat, betrogen hat, bestohlen hat. Und irgendwann sieht man in dem Film dann, wie David, der Vater, einfach kämpft um seinen Sohn und die Hoffnung nicht aufgibt, dass er seinen Sohn wieder zurückkriegt. Und diesen Trailer möchte ich euch mal kurz zeigen.
Wow. Und, wie geht's dir?
Mir geht's super, weißt du. Ich mach das, was zu tun ist.
Was meinst du damit?
Es tut mir leid, Dad.
Wie wär's, wenn wir was essen und uns unterhalten? Das wäre doch eine Idee, oder? Bitte. Du denkst, dass du die Sache unter Kontrolle hast.
Ich weiß, wieso ich das tue. Das ändert bloß überhaupt nichts. Und dir ist das nur peinlich, weil du was Besonderes aus mir machen wolltest. Dein besonderes Werk. Und wer ich jetzt bin, gefällt dir nicht.
Ja? Wer bist du denn, Nick?
Ich bin's, Dad. Das ist genau das, was ich bin.
Nein, du bist nicht der, der hier spricht. Das bist du nicht.
Was machst du denn? Weil du über alles die Scheißkontrolle brauchst, ständig und immer zu.
Komm, ich buch dir ein Zimmer. In einem Hotel, nur für ein paar Nächte.
Ich wollte nicht, dass es so läuft.
Mein Sohn ist verschwunden. Nicholas Sheff. Sheff.
Wir haben niemanden mit diesem Namen aufgenommen.
Ich sehe ihn manchmal an, diesen Jungen, den ich großgezogen habe und von dem ich dachte, dass ich ihn in- und auswendig kenne. Und ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich dachte, wir stehen uns nahe, sogar näher als die meisten Väter und Söhne. Warum?
Ich habe mich besser gefühlt als je zuvor. Also habe ich es weitergenommen.
Das sind wir doch nicht. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Mein Sohn ist irgendwo da draußen. Und ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll.
Du kannst ihm nicht helfen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich krank bin. Ich habe doch keinen Krebs oder so eine Scheiße. Es war meine Entscheidung. Ich habe das selbst zu verantworten.
Ich habe versagt.
Ich schaffe es einfach nicht allein. Ich weiß jetzt, dass ich einen Weg finden muss, um dieses große, schwarze Loch in mir zu füllen. Da ist noch meine Familie. Ich will, dass sie stolz auf mich seid.
All das, was in dir steckt, das wirst du auch wiederfinden. Du wirst es zurückbekommen. Weißt du, wie lieb ich dich habe? Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.
Alles auf der Welt?
Alles auf der Welt. Alles auf der Welt.
Weißt du, wie lieb dich Gott hat? Er liebt dich mehr als alles auf der Welt. Und er weiß auch, dass wir Menschen dieses schwarze Loch in uns haben, das wir versuchen zu stopfen. Ja, nicht immer mit Drogen, aber mit allem möglichen Zeug, was uns ablenkt von dieser Liebe. Er möchte, dass du diese Liebe erlebst. Und relentless heißt ja unnachgiebig. Glaubst du auch, dass Gott unnachgiebig dir hinterherläuft, Mauern überspringt und alles versucht, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, um dich in seinen Armen zu haben, um dir sagen zu können, ich liebe dich mehr als alles in der Welt. Wir Menschen sind alle so, wir sind da alle gleich. Wir haben alle unsere Suchtfalle. Was ist es bei dir? Ist es eine Angst? Ist es irgendeine Leere? Ist es etwas, was du gar nicht beschreiben kannst? Ist es eine Gleichgültigkeit, eine Herzenskälte? Was ist es, wenn du frustriert bist, wenn du alleine bist, wenn du dich einsam fühlst, was du dann machst, wo du hinrennst? Das Problem ist nicht, dass unsere Sehnsüchte zu groß wären, sondern dass sie in die falsche Richtung gehen. Während wir jetzt singen, während wir jetzt uns Gott nochmal so ausrichten, möchten wir als Gebetsteam auch mit euch gerne beten. Euch in den Arm nehmen oder wie auch immer. Ihr könnt auch zusammen beten, am Platz oder wo auch immer ihr gerade, mit wem auch immer ihr gerade beten wollt. Aber lass diese Gelegenheit nicht, verstreich sie nicht an dir, lass Jesus nicht an dir vorbeigehen. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du dich entscheidest. Jesus hat sich gebunden an deine Entscheidung, ob du dich ihm zuwendest. Mit aller Kraft, mit allem deinem Sein und sagst, Herr, ich will dich. Und ich weiß es, es geht dir nicht darum, Gesetze einzuhalten. Es geht darum, zu wachsen, sich verändern zu lassen, damit wir den Auftrag, den wir hier haben als Christen in der Welt, ausführen können. Denn es gibt doch so viele Nix auf der Welt. Die sind in deinem Umfeld, die sind bei dir, ganz nah, denen du Freund sein sollst. Lass uns jetzt einfach im Lobpreis nochmal so richtig Gott bestürmen. Hinten, oder beten wir dann so hinten an den Rängen?